SRF 3.
Warum die genaue Ursache des schweren Busunglücks von Sieders wohl immer ungeklärt bleiben wird. Wie US-Präsident Obama den Tornado-Opfern in Oklahoma helfen will. Wie die Politik den Computerriesen Apple dazu bringen will, künftig mehr Steuern zu bezahlen. Und wie das Wetter morgen wird, im Norden wolkig und regnerisch bei 13 Grad, im Süden zum Teil sonnig. Am Mikrofon Brigitte Kramer. Es war eines der schwersten Busunglücke in der Schweiz, das K-Unglück in einem Tunnel bei Sieders, bei welchem vor rund einem Jahr 28 Menschen, darunter 22 Kinder, ums Leben kamen. Nun liegen neue Gutachten zur Unglücksursache vor. Der zuständige Walliser Staatsanwalt ist heute nach Belgien gereist, um die Familien der Opfer über die neuen Erkenntnisse zu informieren. Ich bin nun verbunden mit Reinhard Eier in Brieg. Was steht denn genau in den neuen Gutachten der Rechtsmedizin?
Also da geht es ja um den Gesundheitszustand des Chauffeurs. Und die Abklärungen haben jetzt gezeigt, dass der Chauffeur an einer sogenannten koronaren Erkrankung des linken Herzkranzgefäßes gelitten hat. Und das kann zu einem akuten Herzinfarkt führen oder auch zu Herzrhythmusstörungen. Die Untersuchungen bei der Autopsie allerdings haben keinen Hinweis gegeben auf so einen Herzinfarkt. Was wiederum, das sagen die Experten, nicht heißt, dass es nicht trotzdem zu einem Herzinfarkt gekommen sei. Man wisse es einfach nicht. Das heißt, diese Variante, diese Möglichkeit als Ursache, die bleibt im Raum, aber die ist nicht bewiesen. Auf der anderen Seite hat man gewusst, dass dieser Chauffeur Antidepressiva genommen hat. Und die Spezialisten sagen jetzt, wenn man das Mittel nimmt, dann ist man vielleicht in den ersten Zeiten, in den ersten Monaten suizidgefährdet. Aber der Chauffeur hat dieses Mittel bereits seit 2 Jahren genommen und war dabei, es abzubauen. Also ist auch diese Sache sehr unwahrscheinlich als Ursache für diesen Unfall. Man weiß jetzt also, es kann Unaufmerksamkeit des Chauffeurs gewesen sein oder auch eben diese gesundheitlichen Probleme oder beides zusammen, aber beweisen kann man es nicht.
Danke für diese Informationen. Das war Reinhard Eier aus Brieg. Nach dem verheerenden Tornado in einem Vorort von Oklahoma hat US-Präsident Obama Teile des Bundesstaates zum Katastrophengebiet erklärt. Obama sagte, die Menschen in Oklahoma würden Hilfe bekommen, solange sie sie bräuchten.
Our prayers are with the people of Oklahoma today and we will back up those prayers with deeds for as long as it takes.
Inzwischen haben die US-Behörden die Zahl der Todesopfer nach unten korrigiert. Mehr dazu nun in den Nachrichten mit Andrea Abühl.
Nach neuesten Angaben sind nach dem Tornado bisher 24 Tote bestätigt. Zuvor haben die Behörden offiziell von 51, manche Medien von über 90 Toten gesprochen. Einige Opfer seien möglicherweise doppelt gezählt worden, da Chaos herrschte, sagte eine Behördenvertreterin. Der Wirbelsturm war gestern mit bis zu 330 Stundenkilometern über einen Vorort der Stadt Oklahoma City gefegt und hatte eine kilometerbreite Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die Pilatus-Flugzeugwerke in Stans wollen mit einem neuen Businessjet auf den Markt, dem PC-24. Das Modell für den zweistrahligen Düsenjet wurde in Genf vorgestellt. Er soll bis zu 10 Personen Platz bieten, eine maximale Reichweite von 3600 Kilometern haben und pro Stück rund 9 Millionen Dollar kosten. Ein erstes Flugzeug soll nächstes Jahr starten können. Es muss dann von den europäischen und US-amerikanischen Luftfahrtbehörden zertifiziert werden. Israel warnt Syrien vor einer Eskalation auf den Golanhöhen. Israel wolle sich weiter nicht in den Bürgerkrieg in Syrien einmischen. Es werde aber nicht zulassen, dass sein Territorium beschossen werde, teilte das Verteidigungsministerium mit. In der Nacht war eine israelische Grenzpatrouille von Syrien aus beschossen worden und sie schoss zurück. Ein israelisches Fahrzeug wurde beschädigt. Israel hatte die Golanhöhen im Krieg von 1967 erobert und 1981 einseitig annektiert. Wer in einem EU-Land Badeferien bucht, kann fast überall sauberes Badewasser erwarten. 94% aller Badegewässer erfüllten die Mindeststandards. An 78% der Standorte sei die Qualität sogar hervorragend, schreibt die EU-Kommission. Dies gelte insbesondere für die Küsten in Kroatien, Griechenland und Malta. Insgesamt habe sich die Wasserqualität an den Badeorten verbessert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 8.274 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.333 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2512 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,27 Rappen.
Abend.
Apple ist der profitabelste Technologiekonzern der USA und die wertvollste Marke der Welt. Und Apple ist auch führend beim Steuersparen. Das jedenfalls behauptet ein Ausschuss des US-Senats. In den letzten Jahren habe der Hersteller von iPhones, iPods und iPads dank Schlupflöchern Milliarden am US-Fiskus vorbeigeschleust. Im Moment steht Apple-Chef Tim Cook diesem Ausschuss persönlich Red und Antwort. Klaus Ammann.
Apple sei eine Erfolgsstory. Er selbst trage ein iPhone in seiner Tasche, sagte Senator Carl Levin, der den Ausschuss des Senats leitet, zu Beginn der Anhörung. Apple sei aber auch ein Unternehmen, das sich in letzter Zeit äußerst clever vor Steuern drücke. Dazu habe Apple in Irland, wo die Steuern außerordentlich tief seien, verschiedene Tochterfirmen gegründet und einen großen Teil der Gewinne über diese Töchter geleitet. Zudem habe Apple Lücken im US-Steuersystem ausgenutzt und missbraucht, um Dutzende Milliarden Dollar an Steuern zu sparen. Wenn Multis wie Apple, aber auch Microsoft oder HP so Steuern umgehen, richteten sie großen Schaden an, sagte Senator Levin. Kleinere Unternehmen seien benachteiligt, dem Staat fehlten wichtige Einnahmen. Apple-Chef Tim Cook selbst ist noch nicht zu Wort gekommen. In einer bereits veröffentlichten Stellungnahme wehrt er sich aber. Apple halte sich an die Gesetze und auch an den Geist der Gesetze, heißt es. Und Apple bezahle alle nötigen Steuern in den USA und jenseits der Grenzen.
Klaus Ammann. Ich bin nun verbunden mit USA-Korrespondent Beat Soldermann. Apple ist kein Einzelfall, wir haben es gehört. Gibt es denn Unterschiede zwischen Apple und zum Beispiel Microsoft oder HP?
Apple beherrscht diese Steueroptimierung vielleicht besser als andere Firmen, kann man sagen. Aber Apple ist nicht die einzige Firma, die diese legalen, muss man sagen, legalen Schlupflöcher im Gesetz nutzt. Vor allem sind es Firmen aus der IT- und der Pharmabranche, die diese Möglichkeiten benutzen. Alles Firmen, die viel mit geistigem Eigentum zu tun haben. Lizenzeinnahmen und Marketinggebühren lassen sich relativ einfach von einem Land in ein anderes verschieben. Meistens dann eben in ein Land, in dem man auf solche Einnahmen keine oder nur geringe Steuern zahlen muss, und so lassen sich offenbar Milliarden sparen.
Nun muss Apple-Chef Cook also vor dem Ausschuss des US-Senats Rede und Antwort stehen. Wie wollen denn die Politiker das Problem mit den Steuertricksereien lösen?
Ja, da sind sich die Politiker selber hier in den USA nicht so einig. Das Hearing findet im Moment statt und das sieht man schon. Einige wollen die Löcher sofort stopfen. Das ist der eine Vorschlag. Diese Löcher sind erst in den letzten Jahren entstanden. Man kann sie also auch wieder schließen. Andere wollen das Steuerrecht insgesamt ganz revidieren. Das amerikanische Steuerrecht ist hochkomplex. Und wiederum andere wollen gar nichts tun und sagen, die Steuern in den USA seien halt zu hoch. Das Geld gehe dorthin, wo es am besten behandelt werde. Also es besteht da überhaupt keine Einigkeit, wie man das Problem lösen will.
Und wie realistisch ist es denn, dass Apple künftig mehr Steuern abliefert?
Ja, der Druck steigt sicher in der Öffentlichkeit, nicht nur hier in den USA, sondern auch weltweit. Die OECD etwa will Regeln entwickeln, wie globale Firmen besteuert werden sollen. Das ist nicht nur in den USA ein Problem, sondern weltweit. Apple argumentiert auch, dass es diese legalen Schlupflöcher nutzen müsse, weil die Firma sonst mit Klagen von Aktionären zu rechnen hat, weil die sagen dann, ihr macht nicht alles, was im besten Interesse von Apple ist. Also eine hochkomplexe Sache, aber sicher ein Thema, dass viele Leute interessiert und vielleicht irgendwann auch eine Lösung gefunden wird dazu.
Und das auch uns vermutlich noch beschäftigen wird. Danke für diese Informationen und Einschätzungen. Das war USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Info 3 Abend.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Schweizer Exportunternehmen gegen den starken Franken kämpfen. Die einen haben Kurzarbeit eingeführt, andere lassen ihre Angestellten zum gleichen Lohn länger arbeiten. Einen ganz anderen Weg hat das Emmentaler Verpackungsunternehmen Mopac eingeschlagen. Es hat die Löhne kurzerhand an den Euro angepasst und sie um 10% gekürzt. Mit dieser Methode ist das Unternehmen heute vor Gericht gelandet. Brigitte Mader.
Gut 220 Angestellte arbeiten bei der Mopac. Sie stellen Verpackungen her für Joghurt, Butter, Praline, Fertiggerichte. Seit 2 Jahren erhalten sie dafür 10% weniger Lohn. Es sei ums Überleben der Firma gegangen, verteidigt MOPAG-Chef Rainer Füchslin die Lohnsenkung.
Im Interesse der Mitarbeiter haben wir diese Lohnsenkung gemacht, dass die Firma fortgeführt werden kann. Dass die Ursache natürlich, dass wir heute schlechtere Zahlen haben in dem starken Schweizer Franken liegt, das ist ja allgemein bekannt. Das trifft ja sehr viele Firmen in der Schweiz.
Eben auch die MOPAG im Emmental, deren Umsatz im Euroraum deutlich gesunken ist. Dass man deswegen die Löhne der Mitarbeitenden kürzt, das geht für die Gewerkschaft Unia gar nicht. Nadav Penne vertritt die Unia-Klage vor Gericht und sagt:
Für die Unia ist dieser Fall klar ein Präzedenzfall. Wir wollen verhindern, dass ein solches Lohnsystem Schule machen kann. Wir wollen klar aufzeigen, dass es nicht zulässig ist, das Betriebsrisiko auf die Arbeitnehmenden abzuwälzen. Und deshalb ist dieser Fall natürlich von nationaler Bedeutung für uns, zumal auch die Euro-Krise noch nicht ausgestanden ist.
Der Euro ist zwar etwas gestiegen, doch für die Mitarbeitenden der MOPAG gibt es erst wieder gleich viel Lohn wie vorher, wenn der Euro wieder bei 1,50 Franken steht. Ein problematisches Lohnmodell, findet der Arbeitsrechtsexperte Thomas Geiser von der Hochschule St. Gallen.
Es geht darum, dass hier der Grundlohn gekürzt wird, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, und das ist nicht vorgesehen. Vorgesehen ist im Gesetz nur das Gegenteil.
Geiser räumt der Unia-Klage gute Chancen ein. Ganz anders sieht dies ein anderer Arbeitsrechtsexperte, Basil Gardino von der Universität Freiburg. In der Schweiz gelte grundsätzlich die Lohnfreiheit, darum so Gardino.
Das Lohnmodell, das gewählt wird, das liegt wirklich in der Autonomie der Vertragsparteien. Und deshalb sehe ich nicht ein, inwiefern dieses Lohnmodell gegen welche Bestimmungen damit verstoßen würde.
Das Gericht in Burgdorf wird nun in der MOPAG-Sache entscheiden müssen.
Soweit News und Hintergründe kompakt im Info 3 am Abend, heute mit Brigitte Kramer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.